Kunst jetzt? Jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und AkteurInnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir und vor allem mit wir zu tun?
Alfredo Basulla wurde 1980 in Graz geboren und ist aktuell einer der bekanntesten und sicher auch untriebigsten österreichischen KünstlerInnen seiner Generation. Ich frage ihn heute nach seinem Kunstbegriff, seiner Beziehung zum Publikum, zum öffentlichen Raum und den Motiven seiner Malerei.
Kunst jetzt? Jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Jahr von unserem Podcast Kunst jetzt, jetzt Kunst. Dieser Podcast findet nicht regelmäßig statt, sondern bis jetzt gibt es 6 Episoden. Ich bin Lena Freimüller und Galeristin. Ich organisiere Ausstellungen für die Galerie 3 und Kunstprojekte und ich habe Zeit meines Lebens auch in der Wissenschaft und in verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit zugebracht. In diesem Podcast kommen meine Interessen zusammen und ich hoffe, ich teile mit Ihnen, liebe Zuhörende, die Neugierde für künstlerische Strategien und Taktiken. Hier geht es nämlich um die Frage nach der Rolle der Kunst in der Gesellschaft und der Kunst im Hier und Jetzt. Nicht zu jeder meiner Ausstellungen oder Projekte gibt es einen Podcast, sondern es finden nur Gespräche mit ausgewählten Akteurinnen aus der Kunstszene statt. Und so entsteht dann eine Sammlung von Hördokumenten, die man hoffentlich auch noch in einigen Jahren anhören kann und zurückblicken kann. Und so beginnt 2023 mit so einem Highlight der zeitgenössischen Kunst. Ich spreche nämlich heute mit Alfredo Basulla. Hallo Alfredo, herzlich willkommen im Flux Wohnzimmer.
Guten Morgen, Lena.
Wir befinden uns hier am Wiener Praterstern, unweit von deinem Atelier. Das ist nämlich auch im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Aber dort sind gerade die Handwerker zugange. Wir haben letzte Woche in Kärnten in Klagenfurt die Ausstellung Pille gemeinsam aufgebaut, eine Einzelausstellung von dir in der Galerie 3 und die auch eröffnet. Also wir hatten schon Zeit, miteinander zu plaudern, unsere Gespräche zu vertiefen und auch schon mit dem Publikum Zeit zu verbringen. Jetzt gibt es hier noch diese Podcastaufnahme. Galerie 3 Flux ist die Erweiterung der klassischen Galerienarbeit. Galerie heißt ja Ausstellungen machen, Leute kommen und gehört zum Kunstmarkt. Galerie 3 Flux bringt eben Kunst zu den Leuten, geht über die klassische Galerienarbeit hinaus. Und so machen wir kleine Festivals, Projekte im öffentlichen Raum, Symposien und kooperieren auch gerne. Und seit Anfang an machen wir mit Galerie 3 Flux auch Kunstgespräche, die früher mit Publikum und Tonbandaufzeichnungen stattgefunden haben und jetzt in diesem Podcast eine Fortsetzung finden. Aber genug dazu. Es geht um Fragen der Kunst und Gesellschaft und da bist du ja genau der Richtige. Jetzt möchte ich dich ganz kurz unseren Hörerinnen vorstellen. Lieber Alfredo, du hast in Wien an beiden Hochschulen, also an der Angewandten und an der Akademie der Bildenden Künste Kunst studiert, auch in Krakau eine Zeit lang. Internationale Bekanntheit hast du durch dein Projekt Social Pool erlangt, ein Pool in der kalifornischen Wüste, das du umgesetzt hast, das auch die Kunde ist rund um die Welt gegangen. Du hast eine recht rasante künstlerische Karriere gemacht, giltst ja immer noch als junger Künstler, hast aber schon viele wichtige Preise gewonnen, zuletzt den Monsignore Otto Mauer Preis, der in Österreich sehr bekannt ist. Du machst Projekte im öffentlichen Raum, derzeit im Museumsquartier Wien, in Eisenstadt ist was zu sehen, demnächst gibt es mehr in Wien und anderorts. Du machst institutionelle Ausstellungen, demnächst in der Dominikanerkirche in Krems. Und du bist zugleich am Kunstmarkt präsent. Also du stellst in Galerien aus, auf Messen, du verkaufst Kunst, du machst Performances, du machst Bühnenbilder. Also unglaublich, bei dir ist es immer ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder, hat man den Eindruck. Kunstmarkt und Institutionen, Kunst, beides, Performance und Malerei. Du bist also seit circa 20 Jahren ein wichtiger Akteur in der österreichischen Kunstszene und darüber hinaus. Dieser Podcast beginnt immer mit der einen Frage. Was hat Kunst mit wir zu tun?
Ein bisschen schwieriger am Anfang. Aktuelle Kunst, zeitgenössische Kunst spiegelt eine Gesellschaft wider. Das heißt, die Themen, die viele Künstler aufgreifen, sind natürlich einem Umfeld, einer Situation geschuldet, auf die man reagiert. Der Sezessionsspruch der Zeit ihrer Kunst, der Kunst ihrer Zeit, ist eben auch heute noch gültig, wenn man im aktuellen Kunstgeschehen dabei sein möchte und auch das Kunstverständnis vorantreiben möchte. Das ist der eine Grund, warum ich glaube, dass Kunst und Gesellschaft immer in Verbindung stehen. Und zum anderen hat natürlich die Kunst für mich schon auch einen Bildungsauftrag. Museen oder Institutionen, die Kunst zeigen, haben die Möglichkeit, Dinge aufzuzeigen und auch zu thematisieren, die vielleicht nicht schön sind oder nicht gut sind. Aber im Kunstkontext, da hat man Toleranz oder versucht es zu verstehen. Es tut sich ja dabei keiner weh und es wird jetzt auch niemand direkt angegriffen oder beleidigt. Also man hat eine Möglichkeit, auch schwierige Themen aufzugreifen in der Kunst, um sie sachte einer Gesellschaft näher zu bringen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein ganz wesentlicher Teil von zeitgenössischer Kunst, einfach sich selbst, das Umfeld, in dem wir leben, zu reflektieren, zu hinterfragen und daraus Schlüsse zu ziehen und vielleicht neue Tendenzen einzuleiten.
Wie beschreibst du denn jemanden, der deine Kunst nicht kennt, wie diese aussieht, was du machst?
Du hast zu Beginn schon gesagt, dass meine Arbeiten sehr vielseitig sind. Es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht auf ein Medium reduziere oder reduzieren lassen kann, weil es einfach so viele verschiedene Interessen gibt, die ich versuche zu kombinieren und zu vereinen und damit auch neue Wege zu gehen. Natürlich in erster Linie mal für mich. Es gibt natürlich viele Künstler, die auch transmedial agieren, aber für mich ist es natürlich ein ganz wesentlicher Teil, dass ich immer wieder was Neues dazulerne. Es geht schon immer um dieses Tun, Ausloten, schauen, in welche Richtung man gehen kann. Und dafür braucht man eben diese unterschiedlichen Medien und Herangehensweisen. Und die einen ergänzen, geben eine Ergänzung für das andere. Und so bin ich eben von Performance bis Malerei, gibt es kaum ein Medium, das ich nicht berücksichtige. Und ich gestehe jetzt einmal, vor 20 Jahren, wo ich da begonnen habe damit, hat man das noch nicht ganz so verstanden, dass es eben Wandmalereien gibt, die kombiniert wird mit einer Videoinstallation und daneben gibt es dann eine Fotografie, also als wäre das eine Gruppenausstellung. Also da habe ich mich da tatsächlich erst das Publikum darauf vorbereiten müssen, was da noch alles kommen wird, weil es einfach auf Unverständnis gestoßen ist, dass man so vielseitig sein kann und mich mal nicht fassen konnte. Jetzt nach so vielen Jahren, die ich das mache, wird das natürlich wertgeschätzt oder man sieht diese verschiedenen Verbindungen, die dabei entstehen. Und natürlich hat sich auch der Zeitgeist geändert. Also als ich noch studiert habe, vor 25 Jahren, da gab es tatsächlich noch ganz klassische Malerei und Grafik, Bildhauerei-Klassen. Jetzt sind das transmedial interdisziplinäre Lehrgänge, die es eben gibt. Und diese ganz klassischen Methoden, Kunst, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und ich will jetzt mal behaupten, dass es eben damals, wo ich in Malerei studiert habe und dann habe ich angefangen, Kunst im öffentlichen Raum zu machen, ist das auch seitens meines damaligen Professors auf Unverständnis gestoßen. Aber das Interesse war da daran festzuhalten und weiterzumachen. Wie gesagt, es hat sich auch dann gezeigt, dass es ja heute gang und gäbe ist und ich glaube, viele Künstlerinnen und Künstler berufen sich ja darauf, gerade nicht greifbar und fassbar zu sein, sondern eben diese Heterogenität zu zeigen, was ja auch wiederum eine Reflexion einer Gesellschaft ist, weil es gibt ja auch kaum mehr eine Person, die einem Beruf ihr Leben lang treu bleibt, sondern man wechselt. Einmal ist man eben Wissenschaftler, dann ist man Galerist oder einfach auch innerhalb des eigenen Arbeitsumfeldes wechselt man seine Berufe öfter. Und so ist es natürlich in der Kunst auch. Also so ein Phänomen, dass man wie Hermann Nietzsche oder Mondrian oder einfach auch andere große Namen, die man kennt, mit einer Strategie das Leben lang durchhält, das glaube ich, gibt es gar nicht mehr.
Jetzt hast du gleich ein paar Punkte angesprochen, bei denen ich nachhaken möchte. Das eine, du hast jetzt zum Schluss noch praktisch darüber geredet, zeitgenössische Kunst und dann das, was man als moderne Kunst bezeichnet. Wenn wir jetzt mit Leuten, die nicht in unserer Bubble, nicht im Kunstsprech drinnen sind, für die ist das meistens immer noch moderne Kunst. Kannst du da, du hast eh schon ganz gut den Unterschied rausgearbeitet, aber kannst du für dich sagen, wo da der Unterschied liegt zwischen moderner Kunst und zeitgenössischer Kunst?
Ja, zeitgenössisch ist alles, was aktuell passiert und von noch lebenden Künstlern geschaffen wird, was eine Relevanz hat für unsere aktuelle Zeit. Und moderne Kunst ist klarerweise der Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Also danach gibt es dann noch die Postmoderne und das geht dann halt bis, sagen wir mal, die 2000er Jahre und dann ist natürlich zeitgenössische Kunst.
Du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, eigentlich ist jede Kunst natürlich zu ihrer Zeit zeitgenössisch, aber was das markiert, nämlich diese Vielfalt in Methoden, auch die Auseinandersetzung mit aktuellen Themen, gesellschaftlichen Themen, darauf möchte ich zurückkommen später. Aber du hast jetzt schon den öffentlichen Raum erwähnt. Ich glaube, das ist gerade für diesen Podcast hier etwas ganz Wichtiges, weil es da ja auch um neue Publikumsbereiche geht, um Vielfalt, um neue Strategien. Was interessiert dich denn an dem öffentlichen Raum?
Der öffentliche Raum ist ein ungeschützter Ort, wo viele Interaktionen stattfinden können, auch wenn das jetzt gar keine aktiven Interaktionen sind, aber zumindest gehen Menschen vorbei, sehen es und das ist ja dann schon Aktion genug, dass man die Wahrnehmung auf etwas lenkt, das einem vielleicht vorher noch gar nicht bewusst wurde, das einen irritiert oder das er vielleicht auch schön findet. Insofern ist natürlich der Besuch ins Museum oder in eine Galerie, das ist ja schon die höhere Ebene des Kunstgenusses. Aber im öffentlichen Raum hat man, wie gesagt, die Möglichkeit, auch Menschen zu erreichen, die mit Kunst eben nichts zu tun haben wollen, können, möchten. Und gerade diese Unvoreingenommenheit, die Konfrontation, die interessiert mich natürlich. Dadurch, man weiß dann nämlich auch nicht, wie Menschen darauf reagieren und das ist natürlich dann wiederum ein Punkt, wo man vielleicht wirklich auch Gesellschaft direkt verändern kann, indem man etwas macht. Also ich rede jetzt nicht von Skulpturen, die irgendwo im öffentlichen Raum stehen. Das ist vielleicht eine zur Verschönerung einer Gegend. Aber wenn man jetzt eben, so wie ich das handhabe, wo man auch manchmal gar nicht weiß, ist es ein Kunstwerk oder ist es ein Gebrauchsgegenstand. Ich kann jetzt ein Beispiel vielleicht geben. Das ist in Fürstenfeld gewesen bei der Wasserbiennale. Eine sehr spannende Kunstprojekt, das Günter Petrotti initiiert und alle zwei Jahre realisiert. Da geht es um Wasser und die Feistritz in Fürstenfeld in der Steiermark. Ich selbst, muss jetzt wieder ein bisschen ausholen, konterkariere oft Dinge. Das heißt, wenn ich zu einer Wasserbiennale eingeladen werde, dann schaue ich mir an, was das Gegenteil davon ist. Naja, klar, Land trocken. Was habe ich also gemacht? Ich habe eine Insel gebaut in die Feistritz. So, jetzt hat man, wenn man das jetzt sieht, diese kleine Insel von circa, ich weiß jetzt gar nicht, 20, 25 Quadratmeter, da stehen noch ein paar Bäume oben. Es ist jetzt nicht von mir eine aufgeschüttete Fläche, sondern eigentlich haben wir da zwei, die Feistritz und da gibt es daneben einen kleinen Bach, den Hühnerbach, verbunden mit einem Kanal. Das heißt, wir haben eigentlich ein Stück Land abgetrennt vom Uferbereich und damit diese Insel geschaffen. Jetzt weiß man eigentlich nicht, ist das jetzt schon Kunst genug? Es ist wie eine Skulptur, die da eigentlich entstanden ist. Auf der anderen Seite kann nämlich jemand sagen, das ist Landschaftsgestaltung. Aber dann gab es da noch ein Festival auf dieser Insel. Das heißt, ich habe da eine kleine Bühne, eine Plattform gebaut, die über, als das ganze Projekt begonnen hat, über die Sommermonate alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen neu bespielt wurde, wie ein Festival. Es war eine Festivalinsel. Da habe ich dazu Kuratorinnen und Kuratoren eingeladen. Es gab eben ein Budget, das dafür zur Verfügung stand. Und diese Kuratorinnen und Kuratoren haben dann wiederum Künstlerinnen und Künstler eingeladen. Und da wurde dann diese Insel bespielt und wurde zu einem Kulturzentrum. Das heißt, es war vorher ein unansehnlicher Ort, der niemand berücksichtigt hat. Auf einmal kommt da jemand her, trennt diesen Stück Erde vom Festland ab, schafft eine Insel, inszeniert ein Festival und es wird plötzlich zu einer Kunstinsel. Die Insel heißt Maria-Insel. Das hat nichts mit der Heiligen Maria zu tun, sondern es ist der häufigste Vorname in der Region, was wiederum auch zeigt, diese Verbundenheit zur Gesellschaft. Ich versuche da immer eine Integration, in welcher Form auch immer, und Partizipation zu schaffen. Der Kanal, den wir da gegraben haben, heißt übrigens Franzkanal. Das ist der zweithäufigste Vorname in der Region. Und glücklicherweise ist es auch ein Männer-Frauen-Name. Das heißt, die haben die Maria-Insel und den Franzkanal. Wie ist diese Geschichte weitergegangen? Es ist nämlich so, dass Ufergebiete und Flüsse gehören größtenteils dem Staat Österreich. Und wir haben, gab dann, wie gesagt, großes Interesse daran, dass diese Insel bestehen bleibt seitens der Gemeinde und des Bürgermeisters. Und schlussendlich habe ich dann der Gemeinde meine Insel, die ja nie mir gehört hat, sondern eigentlich nur diese bühnenähnliche Plattform, der Stadt Fürstenfeld geschenkt in einem Schenkungsvertrag. Und es wurde dann eben im Gemeinderat beschlossen, dass das eben in den Kataster aufgenommen wird. Was ist daraus entstanden? Tatsächlich hat Fürstenfeld jetzt einen neuen Ort dazu bekommen, den es vorher gar nicht gab, den es gar nicht gebraucht hat eigentlich. Und der wird aber aktiv benutzt. Das heißt, es sind dort Zillenstechwettbewerbe von der Freiwilligen Feuerwehr bis zu den Fischern über Jugendliche, die dort am Abend abhängen und knutschen. Es ist einfach ein vielseitig genützter Ort. Und da kann man sich jetzt fragen, ja, was ist es? Ist das jetzt eine Skulptur? Ist das Landschaftsgestaltung? Ist das Stadtentwicklung? Ist das ein kuratorisches Konzept? Ist das ein Festival? Und genau diese Mischung, wo man nicht genau weiß, was hat jetzt eigentlich, was ist jetzt diese künstlerische Aufgabe von mir gewesen? Das finde ich eigentlich für mich auch eine zeitgenössische Auffassung von Kunst, die abseits von einem kommerziell verwertbaren Gut ist, was natürlich die Malerei oder andere Arbeiten sehr leicht sein können. Aber gerade das interessiert mich und ich glaube, da ist man dann an einer Schnittstelle, wo man nicht genau weiß, ist das Kunst oder etwas anderes. Da ist man, glaube ich, im zeitgenössischen Bereich voll dabei.
Na, gerade diese Maria-Insel ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil eine Frage, die sich, glaube ich, stellt mit Leuten, die sich viel mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigen, ist die Frage nach der Eventkultur. Also siehst du das jetzt Brot und Spiele fürs Volk, da kommt ein bisschen Kunst, da passiert was Lustiges, da dürfen alle zuschauen. Eine Frage, die ja jetzt im Moment in der Luft liegt, ist die der Langfristigkeit. Also können Künstler, Künstlerinnen auch langfristig denken? Ist das vielleicht eben auch eine Qualität der Arbeit? Und zugleich, wer ist das Publikum für so längerfristige Projekte? Ich finde, das zeigt sich unter anderem in diesem Projekt sehr schön. Ist Langfristigkeit oder eben so auch eine, über, sagen wir jetzt einmal, über mehrere Jahre denken, was dich interessiert in der Arbeit?
Die Dauer eines Kunstwerks ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, ob ich es in Angriff nehme oder nicht. Natürlich ist es toll, wenn Werke länger bestehen bleiben. Das heißt, es ist ja oft doch mit einem großen Aufwand verbunden. Und wenn es da die Möglichkeit gibt, dass es jetzt nicht nach 3 Wochen abgebaut wird und was Neues hinkommt, sondern dass das bestehen bleibt, ist das auch ein Kompliment dann für mich und für meine Arbeit, dass sie eben langfristig Beachtung erhält. Aber es gibt natürlich auch Aktionen, die einfach im Moment gut funktionieren und überhaupt nicht die Langfristigkeit benötigen. Das ist also ganz irrelevant, eigentlich die Zeitdauer.
Und du hast eben schon erzählt, dass du dich durchaus an ein sehr heterogenes Publikum richtest, also verschiedene Menschen ansprechen möchtest. Da gibt es ja jetzt in der Kunstszene, im Kunstsprech, so verschiedene Begriffe, die da verwendet werden oder Begriffe, die auch ein Spektrum aufmachen. Partizipation, Kooperation, Kollaboration. Du hast auch erzählt, dass du eben manchmal fast kuratorisch tätig bist oder überhaupt kuratorisch tätig. Also du ladest selbst Kuratoren ein, du ladest Kolleginnen und Kollegen ein, du ladest Bürgerinnen und Bürger ein, mitzutun, teilzunehmen. In der Kunstszene wird das irgendwie so diskutiert, dass wir ja im Kapitalismus, also das eine Seite des Spektrums ist vielleicht so, im Kapitalismus konsumieren wir nur noch, Kunst soll uns auch anregen, was zu tun, sozusagen selbst zu Produzentinnen zu werden. Im anderen Spektrum ist vielleicht, aha, der Kapitalismus fördert uns sowieso dauernd tätig zu sein und in jedem freien Moment noch produktiv etwas zu schaffen. Kunst soll uns anregen, einfach nur zu schauen und wir dürfen auch wieder passiv sein, also so vielleicht die Theoriestränge. Wo verortest du dich denn da oder mit welchen Begriffen, welche Begriffe sind dir nahe da?
Das ist schwer zu beantworten.
Vielleicht wechselt das auch von Projekt zu Projekt bei dir, habe ich den Eindruck. Also ich habe das Gefühl, manche Künstlerinnen verfolgen ganz klar eine Strategie, aber du bist einfach so ein Trickster, der so zwischen verschiedenen auch hin und her springt dann.
Also ich mache jetzt Kunst, ich habe das eingangs schon erwähnt, dass es für mich immer ganz wesentlich ist, auch was ich dabei lerne oder meine Interessen oder das, was mich beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen. Und so lasse ich mich eigentlich immer wieder auf neue Situationen, auf Gegebenheiten ein. Ich produziere selten im Atelier und warte darauf, dass ich dann diese Dinge ausstellen kann, sondern es kommen die Orte auf mich, ob das jetzt eben gesagt eine Einladung ist für einen Raum im öffentlichen Raum oder eine institutionelle. Ich versuche mich immer auf die Situation, auf den Raum und die Gegebenheiten vor Ort einzulassen und das ist dann immer der Grundstein für ein Projekt. Wenn, je nachdem, in welcher Situation, in welchem Ort, in welcher Gegend ich etwas mache, darauf reagiere ich und das ist dann auch der Beginn einer Arbeit und nicht das Atelier, wo ich dort vor einer leeren Leinwand sitze und mir denke, was könnte ich denn jetzt machen?
Also Überraschung ist ja sehr oft Teil deiner künstlerischen Strategien. Es passieren unerwartete Dinge. Wonder and Magic ist etwas, was Kunst vielleicht im besten Fall auch kann. Also uns in dieser Welt, die ja nicht immer so einfach ist, auch mal zum Staunen bringen. Das Staunen als Teil einer künstlerischen Strategie, kann man das so sagen? Ist das was deine Projekte vereint? Vielleicht sogar die Malerei dazu fügt?
Das ist jetzt eigentlich für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist nämlich eben der Überraschungsmoment und das Konterkarieren und das andere ist eben das Staunen. Da möchte ich jetzt eigentlich eher oder insbesondere in den Überraschungsmoment einsteigen, wie ich das jetzt gerade bei der vorigen Geschichte mit der Maria-Insel erklärt habe, versuche ich immer Situationen zu konterkarieren. Es ist vielleicht so ein asiatischer Ansatz mit Yin-Yang, also man muss das Gegenteil kennen, damit man das andere, das positiv davon wahrnehmen kann. Oder gibt es auch Nietzsche, der mal gesagt, derjenige, der, wenn man nicht wüsste, was Nacht ist, dann wüsste man auch nicht, was Licht wäre. Das heißt, es bedarf auch eben das, dem Gegenteil, damit man einen Sachverhalt besser verstehen kann. Und das finde ich auch als Strategie sehr gut. Das heißt, ich lehne mich dann auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich einen irgendetwas beschreiben müsste, sondern ich zeige das Gegenteil und durch das gegenteilige Zeigen wird dann eigentlich der Sachverhalt klarer, verständlich. Das ist so meine Herangehensweise. Das heißt, ich habe jetzt letztes Jahr in Graz, das ist mittlerweile schon 1,5 Jahre her, ein Kunstprojekt gehabt, das hieß Surznuk. Das ist von hinten gelesen Kunsthaus. Der stand vor dem Kunsthaus Graz und war eben auch die Umkehrung vom Kunsthaus. Es hatte nämlich immer dann offen, wenn das Kunsthaus geschlossen hat. Immer von 18 Uhr am Abend bis am nächsten Tag um 10 Uhr. Und das ist eben auch so ein Beispiel gewesen für Strategien, die man aus dem Kunstbetrieb kennt und deren Umkehrung, die ich dort realisiert habe. Die Ausstellungen, die nämlich dort stattgefunden haben, sind nicht von mir kuratiert worden im klassischen Sinn, sondern es gab Einreichmöglichkeiten. Alle drei Wochen gab es jeden dritten Freitag um Mitternacht konnte man sich für eine Ausstellung im Surznuck bewerben und da wurde jetzt nicht die Qualität der Einreichungen bewertet, sondern der erst oder die erstgereihte Einreichung. Das heißt, wenn um Mitternacht um 0 Uhr der erste Eingang, der hat diese Ausstellung dann den Zuschlag für diese Ausstellung erhalten. Was dabei interessant war, ist, dass dann immer Strategien sich Künstler und Künstlerinnen überlegt haben, wie man zur ersten Einreichung wird, also wie schnell da einfach der Transfer ist für die E-Mail-Versand. Am Anfang war es eben noch so, dass man ein Portfolio mitgeschickt hat. Es gab schon so Bewerbungsunterlagen, die da mitgesendet werden müssen. Aber natürlich waren das zum Beispiel größere Dateimengen und hat halt irgendwann angefangen, nur mal einen Link mitzuschicken. Dadurch war die E-Mail kleiner und der Versand schneller. Es gab dann andere, die haben dann sogar angefangen zu schauen, auf welcher Webseite der Server liegt von Surznuck, um einfach nicht den Umweg für Google Mail oder Gmail über Amerika zurück, weil er verliert mir dann auch ein paar Sekunden. Und so gab es dann einfach Strategien, diese Einreichung kompakt und effizient zu gestalten, um einfach der Erste zu sein. Und da gab es eben dann, sind circa, sage ich jetzt mal, durchschnittlich 20 E-Mails reingekommen, zwischen 23.59 Uhr und 0.01 Uhr und halt einer davon war halt dann der allererste oder die erste, die dann den Zuschlag auch bekommen hat. Ich meine, da gab es noch ganz andere, verrücktere Ideen, wie jemand hat dann auch so ein Programm entwickelt, das 7 E-Mails in Millisekunden gleichzeitig rausschickt und natürlich, dass dann Freunde gefragt wurden, auch gleichzeitig Einreichungen abzugeben, war natürlich auch ein Teil der Strategie, um hier erstgereitet zu sein. Also eben ganz was Außergewöhnliches, was man jetzt im Kunstbetrieb nicht kennt, weil da möchte man ja immer sagen als Kurator, ja, ich habe den und diese Person ausgewählt und das ist so und so wichtig. Und in dem Fall war das eben eigentlich komplett unkuratiert im Sinne der künstlerischen Qualität. Und da möchte ich jetzt aber auch betonen, dass mir dabei aufgefallen ist, dass auch wenn ich dann diese Einreichung gesehen habe und den Ausstellungskriterien entsprochen hat, das musste man auch ein kleines Konzept dazu beisteuern oder ein Portfolio, ich hätte wahrscheinlich viele dieser Künstler, die dort ausgestellt haben, selbst nicht ausgewählt aufgrund des Portfolios. Wie sie sich dann aber bemüht haben und was für tolle Ausstellungen sie dann auch in diesem kleinen Kunsthaus vor dem Kunsthaus Graz entwickelt haben. Das war sensationell und hat mir natürlich auch wieder mal die Augen geöffnet, wie unfair oft Juryentscheidungen sein können, wie schwer man ein künstlerisches Werk über ein Portfolio beurteilen kann. Und da sind einfach wirklich tolle Projekte entstanden und was dann auch eine riesen Sichtbarkeit natürlich mit sich gebracht hat, weil ja die mein Surznuck, die war öffentlich zugänglich eben immer von 6 Uhr am Abend bis am nächsten Tag. Und das haben natürlich viele, viele Grazerinnen und Grazer gesehen. Und das fehlt nämlich auch ein bisschen in Graz, die Sichtbarkeit von Kunst. Also das ist jetzt das Joanneumsviertel, ist leider für mich nicht positiv im unterirdisch verlagert worden. Das Kunsthaus selbst ist eben eine schöne blaue Blase, aber natürlich auch von außen überhaupt nicht einsichtbar. Und da gab es früher mal die neue Galerie in der Sackgasse, da konnte man vorbeispazieren. Auch ich als Jugendlicher, wo ich da gewesen bin, habe halt hineingeschaut, was es da gerade gibt. Und einfach nur, wenn man vorbeigegangen ist, hat man einfach zeitgenössische Kunst wahrnehmen können. Und das habe ich mit Surznuck für mich jetzt, meine ich jetzt, auch wieder geschafft. Und es war ein gutes Projekt, das aber jetzt mit dieser Kunstrichtung nur ein Teil dieser vielseitigen Arbeit war. Und was ich jetzt schon noch betonen möchte, das ist, bevor ich jetzt anfange, über den Hopfen und die Schnecken, die es dort auch noch gab, zu sprechen, es ist nichts passiert. Jetzt stellt sich jeder vor, immer der öffentliche Raum ist so gefährlich und man hört in den Medien immer die schrecklichsten Nachrichten, was wieder kaputt geworden ist und wer wieder gestorben ist und wer sich wo verletzt hat. Aber in dem Fall haben wir 6 Monate insgesamt 8 oder 9 Ausstellungen in diesem kleinen Haus vor dem Kunsthaus gehabt und da waren Malereien zu sehen, es waren Beamer und andere Mediengeräte. Es ist 6 Monate lang unbeobachtet, unbeaufsichtigt, nichts passiert. Und dieses Vertrauen, das ich da auch doch der Gesellschaft entgegenbringe, das ist mir auch ein ganz wesentliches Anliegen. Also nicht immer nur diese Angstkultur. Also wir leben in so einer fürchterlichen, schrecklichen Angstgesellschaft und alles wird nur schlecht geredet. Und das war für mich so ein schönes Beispiel dafür, dass man eben im öffentlichen Raum Kunst und Wertgegenstände haben kann, ohne dass irgendwas passiert, sondern ganz im Gegenteil große Wertschätzung entgegengebracht wird.
Toll, diese Vielfalt von deinen Projekten und auch eben wie viele unterschiedliche Leute sich angesprochen fühlen, auch im Sinne von, dass sie selber was zutun können, dass sie mitmachen können. Eben, es waren Kinder dort, die Schnecken gepflegt haben und es ist gerade das Buch auch dazu erschienen, also ein Katalog, eine Dokumentation des Projektes. Sehr außergewöhnlich, wie lang und wie viel eben doch Mitmachpotenzial diese Projekte bringen. Ist das politisch? Also würdest du sagen, das ist politische Kunst oder grenzt du dich von dem Begriff ab? Siehst du das als aktivistisch oder?
Kunst im öffentlichen Raum, wenn da auch noch die Partizipation dazukommt und eben nicht nur eine Verschönerung einer Gegend, eines Ortes ist, ist immer politisch. Man erreicht Menschen, sie reden drüber und natürlich, wenn du dann auch noch irgendwelche Themen aufgreifst, die in einer Gesellschaft auch tief verankert sind, wie zum Beispiel die Wohnung und Wohnen, dann ist man natürlich ganz schnell auch in einem politischen Bereich. Ich rede jetzt ja gerade davon, dass ich mal auch vor 10 Jahren, ist das schon mittlerweile her, in Innsbruck in der Innenstadt ein kleines Haus gebaut habe, das hieß Hotel Publik und da konnte man nächtigen kostenfrei, um einfach mal zu schauen, wie das so ist, im öffentlichen Raum in der Innenstadt in Innsbruck zu schlafen. Und das wurde ursprünglich von verschiedensten Menschen genutzt. Da waren Ballgäste, die nach Hause gekommen sind, Touristen. Aber es wurde dann doch immer mehr, ist es dann in die Obdachlosen-Szene gekommen. Und die haben das sehr lieb gewonnen, weil sie natürlich, das ist ein winziges Häuschen mit nur 2 mal 1,5 Meter Größe, also kleiner Raum, wo nur ein Bett drinnen war, eine Heizung, es war im Winter auch, wurde das präsentiert, also wo man eben auch wirklich ein Dach über den Kopf braucht. Es war eben auch ein Haus mit einem richtigen Dach. Man hätte auch einen Container hinstellen können, aber es ging wirklich um dieses Symbol des Hauses. Und Innsbruck ist eine sehr teure Wohngegend und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Obdachlose, die sich eben Wohnung nicht leisten können. Und dann ist da unter anderem einer der Geschichten, die dann entstanden sind, ist, dass, als ich dann wieder hingefahren bin, habe ich gehört, dass man gesagt hat, ja, dieses eine Haus ist jetzt nur ein Prototyp, aber davon wird es noch 1000 weitere in ganz Österreich geben. Und natürlich haben dann auch die Medien sind darauf aufgesprungen und haben das thematisiert. Und es war einfach natürlich hat einen Stellenwert dann auch gehabt, einen politischen, ein Kunstprojekt. Und ich mache deshalb schon auch sehr gerne Kunst, einfach um meine Sicht auf die Welt veranschaulichen zu können. Andere meinen Politiker oder Journalisten, aber die Kunst hat auch diese Möglichkeit des Sprachrohrs.
Im Moment hast du wieder ein Haus gebaut, ein kleines. Es steht im Museumsquartier in Wien und es geht ums Thema Nachhaltigkeit, etwas, was uns überall beschäftigt. Kannst du uns kurz vielleicht auch darüber berichten?
Es stimmt, ich baue immer wieder Häuser. Häuser sind für mich Geschichten, nämlich in Häusern passiert etwas. Und das ist wieder der Umschlag eines Buches und die Geschichte ist dann, sobald man das einen Blick hineinwerfen kann. Und ja, jetzt im Moment steht in der Museums-Artbox ein auch kleines Haus mit 2 mal 2 Meter Grundfläche und circa 3,5 Meter Höhe. Es wurde aus 3 verschiedenen Abbruchhäusern, wurde Material zusammengesammelt und eben in diesem Haus vereint. Es heißt Das letzte Haus. Die gesamte Geschichte ist jetzt recht komplex zu erklären, weil eigentlich ist es auch, warum ist es dort? Es ist ein Glaskubus im Museumsquartier, schaut aus für mich wie eine Vitrine, wie ein Glassturz, der über dieses Haus gestülpt wird. Das heißt, ich habe jetzt dort diesen Ausstellungsort nicht als Auslagenscheibe oder als Raum verwendet, sondern ich habe noch gleich mitgedacht, dass wieso gibt es diesen Glaskubus und der beschützt etwas, und zwar das letzte Haus. Dazu ist dieser Titel, das letzte Haus, im Englischen The Last Human Habitat, steht sehr groß auf daneben affischiert, was dann die vielen BesucherInnen vom Museumsquartier lesen das und dann wollen sie natürlich wissen, was ist das letzte Haus. Also hier spielt der Titel auch eine ganz wesentliche Rolle und dann geht man hin und schaut sich's an. Das Haus wird von außen nicht beleuchtet, sondern leuchtet nur durch seine eigenen Lichtquellen innen drinnen sehr, sehr hell und dann kann man hineinschauen. Und am Abend sieht man das dann noch besser und jetzt im Winter ist natürlich da die Zeit optimal, dass man dann guten Blick hinein hat. Und da steht eine agavenähnliche Pflanze. Das heißt, es gibt gar keine Menschen mehr, sondern die Pflanze ist eigentlich das Letzte, was übrig geblieben ist und das jetzt sozusagen die Behausung braucht und die mit mehreren Lampen bestrahlt in der Mitte des Raumes steht. Die Agave ist insofern vielleicht auch interessant, das Pflanze, weil sie auch so ein Ablaufdatum hat, weil sie wächst und blüht und stirbt, wenn es keinen weiteren Nährboden für den Samen findet. Das mit dem Ressourcenknappheit ist natürlich ein Thema, das spiegelt sich dann im Briefkasten wieder, der neben der Eingangstür von diesem kleinen Häuschen montiert ist. Da quillt nämlich schon Klimabroschüren heraus. Also wenn man jetzt dann eben dort ist und sich das alles anschaut, dann kann man verschiedene Lesestränge entdecken und sich seine eigene Geschichte dazu bilden. Aber es liegt dort auch noch eine Waffe. Da spielen wir ein bisschen an auf die Ukraine- und Russland-Konflikt, dann haben wir die Klimakrise, dann Ressourcenknappheit, Menschen, die sich eigentlich selber schon ausgerottet haben. Und das Ganze eben so inszeniert wie ein Bühnenbild und eine Geschichte, wo einfach jeder damit was anfangen kann. Aber jeder wird es, wie gesagt, anders lesen und verstehen. Und so vielseitig, so soll es auch interpretiert werden.
Interessant ist ja auch, dass du dann wiederum diese Projekte, die im öffentlichen Raum sind, dann auch wieder zum Teil in den Kunstraum bringst, also fürs Spezialpublikum sogar auf den Kunstmarkt oder in diesem Fall in unsere Ausstellung in der Galerie. Da gibt es nämlich die Malerei von dieser Pflanze. Also es gibt praktisch ein Porträt dieser Pflanze bei uns in der Ausstellung Pille zu sehen. Und im Hintergrund gibt es dieses Haus, das letzte Haus, The Last Human Habitat, als Fototapete. Da schlagst du also eine Verbindung zu deiner Malerei. Was interessiert dich an diesem Netzwerk oder es ist eigentlich eine Wandelbarkeit der Arbeiten in verschiedene Räume. Geht das wieder zurück auf dieses, praktisch es hängt vom Raum ab, wo was stattfindet und also wie ist da der Brückenschlag hin zur Malerei? Einer sehr traditionellen Kunstform. Also wenn man jemanden fragt, was ist bildende Kunst, dann sagen die Malerei. Das bietest du auch.
Ich habe Malerei und Grafik studiert und die Malerei ist eben ein langer Wegbegleiter von mir. Und ich versuche auch da eigentlich immer wieder neue Wege zu gehen, wobei jetzt meine bekanntesten Arbeiten sind sehr realistische Malereien, die auf einer recht großen Fläche ziemlich reduziert, meistens als Einzelobjekt dargestellt werden. Also man muss sich vorstellen, ich sage jetzt einfach ein Beispiel, eine Malerei hat 110 mal 160 Zentimeter und da befindet sich dann eine Zwiebel drauf, die aber nicht so groß ist, sondern vielleicht nur, wenn überhaupt, 20% der Gesamtfläche bedecken oder ausmachen. Das heißt, es geht immer um so einen riesen Umraum. Es ist diese Bilderflut, die es gibt, wird hier in der Malerei eigentlich sehr stark reduziert. Das heißt, man konzentriert sich auf einen Gegenstand. Das kann tatsächlich von Menschen, Pflanzen, Tiere, ein Objekt. Und es ist für mich immer ein Porträt. Das heißt, ob das jetzt ein Mensch ist oder in dem Fall die Agave, von der du da sprichst, es ist einfach ein Porträt und ein Festhalten eines Dings, einer Gegebenheit. Dadurch, dass ich eben auch oft bühnenbildähnliche Situationen schaffe, brauche ich auch Requisiten. Das sind dann oft auch die Malereien, Gegenstände, die ich dort inszeniere und eben mit den Dingen, die ich dann eben in einer Ausstellung Ich habe einmal im Museum für angewandte Kunst auch eine Ausstellung gehabt, wo ich einen Wohnraum nachgebildet habe. Und eben je nachdem, was ich dann dort meinen Requisiten noch zeige, hat das dann Auswirkungen auf das Erscheinungsbild. Und so vermische ich da einfach diese verschiedenen Medien eben für meine Zwecke brauchend.
Auch in dieser Ausstellung ist es ja, also in dieser Ausstellung, in der Ausstellung in der Galerie 3 im Moment, ist es eigentlich so, dass man verschiedene Räume mit verschiedenen Erlebnissen hat. Und es gab auch so ein performatives Moment. Also du hast Wände besprüht. Es gibt Fotos, wo man sieht, wie du dort auch posierst, sozusagen auch mit den Graffitis oder mit den Wandmalereien, die entstanden sind, mit dieser sehr reduzierten Malerei. Und du selbst bist auch am Bild. Es gibt auch andere Serien, Werkserien von dir, wo du immer wieder selber vorkommst, sozusagen. Also du auch als Performer. Das ist ja auch so ein Thema der zeitgenössischen Kunst, die Performance. Also die ist bei dir auch selbstverständlich eingebunden. Und zwar du als Performer und du auch als jemand, der Performance anleitet. Siehst du da überhaupt noch Grenzen oder wie fließt die Performance eben ein in deine Kunst? Ich habe jetzt schon erwähnt, es gibt so eine Vielfalt, aber wie sprichst du darüber?
Die Performance ist mir auch sehr wichtig als Medium. Ich komme da jetzt aber nicht eben von der bildenden Kunst, der jetzt Performance macht, sondern tatsächlich vom Theaterbereich und vom Performancebereich. Ich habe eben begonnen, 2006, meine erste Bühnenbilderfahrung fürs Tanzquartier in Wien. Und seit damals, also mittlerweile auch schon seit bald 20 Jahren, mache ich Bühnenbild und Szenografie und bin selbst eben auch als Performer in dem Bereich tätig. Das heißt, ich komme hier von, ich sehe mich da oder ich ziehe eine Grenze zwischen Performance von bildenden KünstlerInnen und tatsächlichen Tänzer und PerformerInnen. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, weil das eine ist eben tatsächlich darauf ausgerichtet, dass da ein Zuschauerraum ist, wo Menschen zuschauen, dass eine gewisse Dauer hat. Und in der bildenden Kunst ist das, hat das oft einen ganz anderen Zugang, wo dann irgendwie eine Aktion passiert, wo etwas übrig bleibt, dass man sich dann halt anschauen kann. Das Partizipative, ich sehe, greift die Performance-Begriff dann auch erweiternd auf, eben wenn man zu einem Swimmingpool, den ich damals in der kalifornischen Wüste gebaut habe, der Weg dorthin, das Partizipative, diese Zeit, die man dann im Pool verbringt und der Pool hat nur eine Bedeutung, wenn er genützt wird, das ist auch ein performativer Akt der Besucherinnen. Gewollt oder ungewollt werden sie eben zu performen. Da gibt es aber auch ganz andere Zugänge, wo eben, wie gesagt, die Partizipation schon zur Performance wird. Trotzdem verstehe ich auch, versuche ich eben mein Wissen, was ich aus dem Bühnenbild und Tanzquartier, Brut habe ich auch performt, aus dieser Szene mitnehme, versuche ich natürlich in die bildende Kunst zu transferieren. Es ist nämlich auch interessant, dass nämlich diese Tanz-Performance-Institutionen und Performer und Tänzer suchen immer die Nähe zur bildenden Kunst, weil das eben für sie eine spannende Erweiterung ist. Hingegen ist es oft, sehe ich nicht den Vergleich, dass eben die bildenden Künstler die Performer und Tänzer suchen, sondern eben meistens selber als Performer agieren. Und da sieht man dann einfach für mich auch einen Unterschied, der total legitim ist. Aber mich interessiert tatsächlich dann die Bühne und die Möglichkeiten, wo einfach so viele Menschen auch zusammenspielen. Da gibt es so Kostümbildner, Licht, Dramaturgen, die Performer, die Musik. Es ist einfach so vielseitig und so viel. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, eben im Performance-Bereich tätig zu sein, als in der bildenden Kunst, die doch sehr auf Einzelpersonen reduziert ist und dem die Performance braucht, das Team. Und das ist ein ganz anderer Zugang zur Kunst, der mich aber eben auch bereichert und den ich versuche, so gut wie möglich auch in die bildende Kunst mitzunehmen.
Toll, wie viele Leute da immer mitspielen, wie viele verschiedene Gruppen du ansprichst, wer, mit wem du zusammenarbeitest. Wir haben jetzt gerade gehört, es geht auch sehr stark um die Handlungsebene. Also es ist nicht nur eine passive Rezipientinnen-Ebene, sondern wenn wir jetzt von dem Social Pool reden, wir haben einen Pool mitten in der Wüste. Leute erfahren davon, müssen zum Museum fahren, sich einen Schlüssel holen, den Pool erstmal finden, dann mitten in der Wüste dürfen sie dort den ganzen Tag lang baden. Das ist eben recht bekannt, dieses Social Pool Projekt. Das ist natürlich fortgeschrittene Kunst, sowas als Kunst zu verstehen. Jetzt gegen Ende des Gesprächs, wie hat denn das für dich begonnen? Was war denn, gibt es für dich so eine Initialzündung, wo du sagst, ab dem Zeitpunkt habe ich Kunst gemacht? Oder war das eben am Anfang ein traditionelleres Kunstverständnis auch? Also entwickelt sich das so im Laufe der Beschäftigung mit Kunst, dass man diese verschiedenen Dimensionen dann auch weiterentwickelt?
Tatsächlich habe ich schon als Jugendlicher gerne gemalt und gezeichnet und mich mit dem Thema der Kunst auseinandergesetzt. Und so ist das eigentlich immer intensiver geworden über die Jahre hinweg. Und irgendwann einmal tut sich da ein ganzes Universum aus, wo man sich dann auch zurechtfinden muss, was man gerne machen möchte. Sicher eines, weiß nicht, Problem will ich es jetzt nicht sagen, nennen, weil ich habe einfach vielseitige Interessen habe, die darauf beruhen, dass ich neugierig bin und neue Dinge ausprobieren möchte. Und die gerade dann, wenn etwas fast unmöglich erscheint, dann ist es das, was mein Interesse weckt. Also eben jetzt dieser Pool in der Wüste, das klingt jetzt im Nachhinein ja alles ganz einfach, aber der ist ja tatsächlich selbst entworfen, gebaut, vom Grundstück kaufen bis die ganzen technischen Umsetzungsmöglichkeiten. Das sind alles auch Lernprozesse für mich gewesen, die ich dann wiederum in die nächsten Arbeiten mittransferiere und mitnehme.
Aufwendig auch.
Irrsinnig aufwendig, klarerweise, also
viele,
ja.
Viele Künstler oder Akteurinnen würden vor so aufwendigen Projekten zurückschrecken, einfach auch.
Aber das ist eben diese Herangehensweise des neuen Lernens und einfach schauen und Grenzen ausloten. Da geht es nicht nur um geistige, sondern auch teilweise körperliche Grenzen. Weil jetzt in diesen Wüstenprojekten, ich habe noch nie vorher und nachher so viel Wasser getrunken, wie zu der Zeit, wo wir hier die Grube ausgehoben haben, um diesen Pool hineinzubringen. Es war natürlich tatsächlich, kann man sagen, auch gefährlich, weil es von Klapperschlangen und Skorpionen, die man jetzt, was irgendwie klassisch ist, aber natürlich die Hitze. Ich bin da, soweit ich konnte, doch mit dem eigenen PKW angefahren. Einmal oder mehrere Male eigentlich sogar bin ich dann stecken geblieben im Sand und war da allein in der Wüste und kann mich noch erinnern, dass ich dann das Telefon und zwei Trinkwasserflaschen in der Hosentasche gehabt habe und dann versucht habe, irgendwo noch einen Telefonempfang zu haben, weil ich eben nur so ein billiges Telefon hatte in Amerika mit einer sehr schlechten Cell Reception. Und dann bin ich da irgendwie so dieses Telefon in der Hand hoch in die Luft halten, damit ich irgendwo vielleicht einen Empfang finde. Bin ich da durch die Wüste gelaufen, um halt um Hilfe zu rufen, damit mich irgendwann da wieder rauszieht mit irgendeinem Pickup. Und also das sind Erfahrungen, die ich nicht missen möchte, weil sie natürlich auch im Nachhinein vielleicht lustig klingen und spannend, aber es sind eben tatsächlich Dinge, die, wo vielleicht jemand vorher sagt, oder mir hat jeder gesagt, ja, und wie willst du denn das Wasser dorthin bringen? Also dieses nicht möglich Scheinende, das interessiert mich dann zu realisieren.
Woran erkennst du, dass das gut ist, ein Kunstwerk?
Wenn es kontroversiell ist.
Was langweilt dich in der Kunst?
Vieles.
Was ist dein persönlicher Maßstab für Erfolg?
Wenn über Kunstwerke diskutiert und gesprochen wird.
Was müsste passieren, damit du keine Kunst mehr machst?
Sterben.
Zuletzt vielleicht Österreich als Künstler. Also zwei Fragen habe ich noch. Die eine Frage wäre Österreich als Kunstland. Ist das ein guter Ort für dich, von hier aus zu agieren mit deiner Kunst?
Das ist ein langes Thema. Österreich als Kunstort ist gut und sehr entspannt und für mich absolut in Ordnung. Muss jetzt vielleicht dann, wenn ich weiter aushole, eben schon dazu sagen, dass ich eben auch Familie und ich habe einen mittlerweile 12-jährigen Sohn, der hier zur Schule geht und dass das natürlich einer der Gründe ist, auch warum ich mich so stark auf Österreich und das Umland konzentriert habe beruflich, weil ich eben familiär bedingt hier gebunden bin und das auch bewusst diese Entscheidung getroffen habe, hier zu sein. Tatsächlich haben wir, bevor das Kind geboren wurde, ich mit meiner Frau jetzt ein Jahr lang in New York gelebt und war vorher sehr viel in Kalifornien und in den USA und es hat mich schon sehr gereizt, dort zu bleiben, aufgrund der Fülle und Möglichkeiten, die es jetzt in Österreich nicht gibt. Rückblickend jetzt eben die 12 Jahre, wo wir eben oder ich hier in Österreich bin, möchte ich es aber nicht missen und bin natürlich total froh mit all den Möglichkeiten, schulisch und wie einfach dann wohnen und wie unkompliziert einfach hier das ganze Leben stattfindet. Und auch als Künstler, zumindest für mich, da kann ich nicht beklagen, sondern bin natürlich total glücklich und dankbar, dass das so gut funktioniert.
Das war für mich jetzt ein ungewöhnlicher Podcast, weil fast alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe oder ich bereite mir so lose Themen vor, hast du dann immer schon von dir aus beantwortet. Also danke vielmals für dieses Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage. Welche Rolle spielt Humor in deiner Kunst?
Humor spielt die gleiche Rolle wie Ernsthaftigkeit. Man kann ja ein Thema, das traurig ist, auch humorvoll darstellen oder umgekehrt. Und es gibt einfach, das ist mir ganz wichtig, es ist ja so, ich mache keine Kunst, wo man dann drüber lacht, sondern es gibt Kunstwerke, die vielseitig interpretiert werden können. Und der eine findet das ganz lustig und der andere nicht. Aber genau darum geht es auch, dass es eben kontroversiell ist, weil wenn es keine Diskussion über ein Kunstwerk gibt, dann ist das für mich nicht lebendig, sondern eben eine Ware, die vermarktet werden kann, ohne eine Auswirkung auf eine Gesellschaft.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Die Ausstellung Pillar in der Galerie 3 ist noch bis 25. Februar 2023 in Klagenfurt zu sehen. Wir haben über das Projekt in der Museumsquartier Wien Box gesprochen, das letzte Haus, The Last Human Habitat, bis 12. Februar 2023. Es gibt im Moment in Eisenstadt ein momentan permanentes Projekt, Sternenfeld, Starfield. Es kommen einige Projekte im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren, also bleiben Sie dran, auch wenn Sie das zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, werden Sie sicher laufende Projekte von Alfredo Basuya finden, denn der Output, also diese Anzahl der Projekte, die er umsetzt, ist überraschend, wie auch seine Kunst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.